Am vergangenen Sonntag haben wir ja so ein bisschen darüber nachgedacht, was es bedeutet, eigentlich Christ zu sein. Und die Antwort darauf war ja, Christ sein bedeutet zum einen eben auch ein Bekenntnis zu geben. Ein Bekenntnis zu geben, aber nicht nur mit dem Mund, sondern auch, ich sag mal, mit der Hand. Nicht nur durch Reden, sondern auch durch Tun. Wir haben uns ja mit einigen Versen Jesu beschäftigt, in denen er sagt, ich kenne euch nicht, zu Leuten, die immer Herr, Herr gerufen haben und die dann auch fragen und sagen, wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, wir haben doch gute Taten, machtvolle Taten getan und warum kennst du uns nicht? Und die Antwort darauf, weil ihr eben das Gesetz nicht gehalten habt. Und das Gesetz, und das ist so dieser Bogen, darüber haben wir dann in der Bibelstunde am Donnerstag auch nochmal nachgedacht, das Gesetz ist eben dieser Bogen, der in diesem Text dann geschlagen wird, hin wieder zum Anfang, wo Jesus wenige Verse vorher sagt, ich sag mal ganz banal, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinen anderen zu, das ist das Gesetz und die Propheten, sagt Jesus. Was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Das ist etwas, was man auch mit hinübernehmen kann in die heutige Predigt, in das, worüber wir heute nachdenken. Denn wir wollen darüber nachdenken, wie das denn ist, dann als jemand, der diesen Christus bekennt, mit diesen Worten und mit Taten, was das denn bedeutet dann für das Miteinander auch in der Gemeinde. Wir haben den Predigttext gerade schon von Lea gelesen bekommen. Ein Text, der irgendwie auch erstmal ein bisschen merkwürdig ist. Aber dazu gleich später noch, oder dazu gleich dann noch ein bisschen mehr. Wenn man sich das Umfeld anschaut, dann wird man entdecken, dass in diesem Abschnitt im 1. Korintherbrief Paulus zum einen aufgreift und deutlich macht, es gibt Unterschiede in der Gemeinde. Zum Beispiel, das war damals eben so die große Herausforderung zwischen den Beschnittenen und den Unbeschnittenen. Also die Gemeinde der Christen bestand aus Leuten, die schon eine Tradition in, sag mal, diesem Glauben, in dieser Jahwe-Beziehung hatten. Die kamen aus dem Judentum, das waren die Beschnittenen und es waren Leute, die hatten damit überhaupt nichts zu tun. Das waren die Unbeschnittenen. Und wir alle kennen das ja auch. Wir müssen jetzt nicht in die Tiefen der jüdischen Religiosität eintauchen. Wir alle kennen das ja auch, dass wir einfach Dinge mitbringen aus unserer Geschichte, aus unserer Prägung, aus dem, wie wir groß geworden sind, von denen aus wir sagen, na, bestimmte Sachen gehen einfach nicht. Das macht man nicht. Auch darum ging es ja am letzten Sonntag um diese Aussage eben, das macht man nicht oder das macht man, weil es gibt ja immer die Nachbarn und Leute, die das dann sehen und die dann darüber reden. Und dann hat es eben damals in Korinth auch Leute gegeben, die gesagt haben, nein, so kann man doch nicht zum Gottesdienst gehen, so, also unbeschnitten, das geht doch nicht. Das war tief verwurzelt in der Vorstellung von Gottesbeziehung. Wenn du Gott dienen willst, musst du diese Beschneidung gemacht haben. Da musst du beschnitten sein. Jetzt gibt es das auch bei uns. Okay, dann sagen wir nicht, du musst beschnitten sein irgendwie, aber dann sagen wir schon mal, naja, also du musst erst mal hier ankommen, musst erst mal ein paar Jahre dabei sein. Ich bin schon 10, 20, 30, 40 Jahre dabei und jetzt kommst du also erst mal. Das sind genau diese Dinge, die ja ganz menschlich und erst mal verständlich sind. Das gab es auch in Korinth und dann hat es eben Auseinandersetzungen gegeben. Eine zweite Auseinandersetzung, von der Paulus spricht, war eben das Essen des Götzenopferfleisches. Eine ethische Frage, aber auch eine ganz lebenspraktische Frage. Und da hatte man auch eine unterschiedliche Einstellung dazu und damit hatte sich der Apostel Paulus dann auch auseinandergesetzt. Aber dann, auf dem Hintergrund all dieser Spannungen, die wir auch heute kennen, eben mit anderen Themen, aber die Spannungen, die bleiben, ging es um die Frage, wie hält man eben diese Gemeinschaft zusammen? Wie bleibt man beieinander? Und das hatten wir auch schon mal als Thema. Also ich kann entweder sagen, ich mache das durch Gleichmacherei, also dass ich ihm sage, okay, wir stimmen jetzt ab, wer ist für, wer ist gegen Beschneidung und so machen wir das dann. Wir stimmen jetzt ab, darf man Götzenopferfleisch essen oder nicht, wir machen das dann. Also ihr habt ja am Anfang hier das Licht so ein bisschen flackern sehen, war schön, ne? Nicht? Warum nicht? Genau, das gehört hier nicht hin, wir sind doch hier nicht beim Tanzvergnügen. Ja, du hast meinen ganzen Respekt. Es ist auch, mir ging das auch ein bisschen auf die Nerven, deswegen habe ich es ausgemacht. Ich habe vorhin die Lampen ja angemacht und wusste nicht, dass die so eingestellt sind. Ja, könnten wir uns jetzt drüber streiten. Also darf man so oder darf man nur anders? Und dann können wir sagen, okay, wir entscheiden jetzt und ich vermute mal heute so bei der Zusammensetzung, na, könnte vielleicht knapp werden, aber vielleicht hast du eine kleine Mehrheit. Also so ein Geflacker, nicht im Gottesdienst. Ja, und dann haben wir eine Entscheidung und so machen wir das dann. Und dann wird man aber merken, wenn man so mit diesem Problem umgeht, da wird man nicht glücklich mit. Weil die, die einfach überstimmt werden, die fühlen sich am Ende dann irgendwie übergangen. Also diese Weise, Einheit durch Gleichmacherei herzustellen, ist eine Weise, da hat man vielleicht erstmal ein bisschen Ruhe im Bau. Aber irgendwann geht es dann hoch. Wir sehen das auch politisch. Dass wo mit Druck in einem Land etwas entschieden wird und gesagt wird, so ist das jetzt, dann ist das doch nicht so, dass die Leute, die es anders sehen, dann auf einmal sagen, alles klar, dann machen wir das jetzt so, sondern sie fühlen sich übergangen, sie fühlen sich nicht ernst genommen, dann entsteht ein gewisser Druck. Und das ist die Herausforderung, vor der auch Paulus stand in Korinth, mit diesen unterschiedlichen Meinungen und Auffassungen. Eine Weise ist Gleichmacherei. Das ist aber nicht die Weise des Evangeliums. Der Apostel Paulus hat dann einen Weg vorgestellt und das ist ein Weg der Freiheit. Und wir haben schon beim Zuhören, bei der Lesung gemerkt, es, irgendwie, also es klingt schon kompliziert. Also das so dann zu hören, das zu leben, ist dann nochmal was ganz anderes. Ich habe ja zu Beginn gesagt, Paulus, also entweder hat er keinen Rückgrat oder ist irgendwie ein bisschen krank. Weil was soll ich denn zu so einem Mann sagen, der sagt, ich bin den Juden ein Jude geworden. Den, die unter dem Gesetz sind, bin ich zu einem geworden, der unter dem Gesetz ist. Die ohne Gesetz sind, dem bin ich zu einem geworden, der ohne Gesetz ist. Den, die von außen kommen, bin ich jemand geworden, der von außen kommt. Und die in dieser Tradition leben, bin ich zu jemand geworden, der diese Tradition liebt. Ich bin allen alles geworden. Ja, also ich sag mal so, mit so einer Einstellung kann man in die Politik gehen, weil da muss man sowas machen. Wenn dann jemand sagt, ich finde das blöd, dann kann man nicht sagen, das ist ein gutes Recht, aber das ist blöd, dass du das blöd findest, sondern dann musst du sagen, ja, stimmt und ich habe Verständnis und irgendwie finde ich das auch blöd. Wenn dann im nächsten Moment jemand kommt, der sagt, aber ich finde das blöd und das dem anderen auch widerspricht, sagt man, ja, das verstehe ich auch und wenn ich so, also in der Politik muss man, weil man ja gewählt werden will, muss man dann immer gucken, dass man nicht zu sehr dann in Opposition zu den Zuhörern geht. Also, ich sage ja, so ein Arzt, der müsste mir, wenn ich mich die Treppe dann raufschleppe und sage, ah, irgendwie mein Kreuz tut so weh oder die Knie oder so, müsste der eigentlich zu mir sagen, junger Mann, nehmen Sie mal 20 Kilo ab, dann geht das mit den Knien. Sollte der sich mal trauen. Ich meine, auf mich kann er verzichten, ich bin Kassenpatient. Aber wäre ich Privatpatient, würde das auch nie sagen. Also, was ist das für eine Haltung, die der Apostel Paulus hier hat? Und er sagt am Ende ja dann auch, ich mache das, um alle zu gewinnen. Das ist das, was in der Politik, worum es in der Politik ja auch geht. Ich will gewinnen, ich will Stimmen auf mich dann irgendwie vereinigen und sagen, wählt mich und nicht den anderen. Und so der Apostel Paulus auch. Er sagt, ich bin dem Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche, den Heiden ein Heide und so weiter geworden, um sie alle zu gewinnen. Und das ist die Herausforderung, vor die uns Paulus dann auch stellt. Und die Frage ist dabei, ja, für was will er, oder die erste Frage ist, für was will er sie gewinnen? Und natürlich geht es ihm nicht darum, irgendwie gewählt zu werden. Und dann, was weiß ich, Vorsitzender in der Gemeinde, Prediger der Gemeinde, vielleicht Bürgermeister im Dorf oder so zu werden. Paulus, wenn man diesen Abschnitt dann auch liest oder überhaupt, wenn man ihn kennt, ihm geht es eigentlich nur um eine Geschichte. Er will die Menschen für Christus gewinnen. Er will sie für Christus gewinnen. Und darum, sagt er, gehe ich auf Menschen zu und lass mich auf sie ein und werde wie irgendwie einer von ihnen. Und wie macht man das, Menschen gewinnen? Wie gelingt einem das, dass ich so Menschen eben für das Evangelium dann gewinne? Und Paulus sagt, also das ist ja der erste Punkt, es geht nur in Freiheit, niemals in Zwang. Es geht nur in Freiheit, niemals dadurch, dass ich Menschen unter Druck setze. Und diese Freiheit hat für Paulus einen besonderen Ausdruck, könnte man sagen. Martin Luther hat das Jahrhunderte später dann auch nochmal aufgenommen, als er von der Freiheit eines Christenmenschen geschrieben hat und hat gesagt, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandes untertan. Das ist wichtig. Das ist die erste Aussage auch hier bei Luther. Und Paulus, denke ich, hätte die sofort unterschrieben. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandes untertan. Ich darf entscheiden, wie ich mit den Dingen in dieser Welt umgehe. Ob dem anderen das gefällt, also solange ich nicht eine Grenze überschreite, aber ob dem anderen das gefällt, das ist erstmal egal. Es ist mein freier Umgang mit den Dingen und ich bin kein Knecht für irgendjemand, für irgendetwas. Ein Christ beugt sich für niemanden und vor niemanden. Wir müssen uns nicht klein machen, nicht vor den Nächsten und nicht vor Königen. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandes untertan. Das ist der erste Satz, mit dem Luther diese Freiheit beschreibt. Der zweite Satz lautet, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Also man merkt, Paulus und Luther, die hatten ähnliche Probleme. Ein freier Herr, Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand ist untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Ja, was denn nun, könnte man sagen? Was denn nun? Was bist du, Paulus? Ein Jude, ein Grieche? Bezieh doch mal Position, bezieh doch mal einen Standpunkt. Und an dieser Stelle sehen wir eben, dass, ich sag mal, das, was in diesen beiden Männern gelebt hat, sie nochmal auf einen Weg gebracht hat, der ermöglicht hat, diese beiden Seiten, die sich ja irgendwie vollkommen widersprechen, zusammenzubringen. Ein Christenmensch beugt sein Haupt vor niemanden, aber ein Christenmensch bückt sich vor jedem, der Hilfe braucht. Auch ein Bild, was das beides mir zusammenfasst und vielleicht schon mal so ein bisschen auf ein Ziel hin fokussiert. Wie kann das funktionieren im Miteinander? Was bedeutet das für das Miteinander von Menschen? In der Gemeinde, in der Gesellschaft, wo auch immer. Und das Miteinander ist ja das Wichtigste, worum es eigentlich auch beim Thema Bildung geht. Natürlich geht es in der Bildung auch darum, dass wir bestimmte Dinge lernen. Aber wir lernen ja eben nicht, und deswegen ist Homeschooling auch nur so eine Notlösung, wir lernen ja beim Lernen nicht nur, hoffentlich nicht nur in der Schule, dass 1 und 1 2 ist, wie eine andere Sprache dann lautet und wie ich sie lerne. Beim Lernen geht es doch immer auch um diese soziale Interaktion, dass ich den anderen auch wahrnehme und seine Sprache verstehe, auch vielleicht, wenn er gerade nicht redet. Dass ich zum Beispiel wahrnehme, da ist jemand, der ist gerade traurig. Und mit dem gehe ich anders um und mit dem mache ich andere Scherze als mit dem, der gerade irgendwie hochfröhlich ist. Bildung, auch gerade in den Institutionen, hat das ja auch zum Hintergrund, dass wir lernen, einander zu lesen und wahrzunehmen. Und nicht einfach nur sagen, ist mir doch egal, wenn in deiner Familie gerade jemand gestorben ist zum Beispiel, ich mache meine Scherze und wir lachen und. Nein, wenn man gelernt hat, den anderen zu lesen und wahrzunehmen, dann weiß ich, natürlich habe ich gerade einen Scherz auf den Lippen, aber ich würde ihn niemals sagen, weil in der Situation wüsste ich, ist das vollkommen unangebracht, weil ich bei dem anderen wahrnehme, dass es ihm gerade nicht gut geht. Das ist ja das, was wir brauchen, um miteinander dann das Leben zu lernen, um miteinander das Leben zu leben und das Leben zu teilen, ohne dass wir sagen, du musst so wie ich oder ich muss so wie du. Wir versuchen dann Leute auf unsere Seite zu bringen, stimmen ab und einer zieht dann immer den Kürzeren. Um zu verstehen, was das meint, habe ich euch mal einen Ausschnitt mitgebracht, so mitten aus meinem Leben. Wo war das? Also Dortmund gegen Hertha. Schon, glaube ich, 2 Jahre her. War ganz, ganz interessant. Ich war ja da im Stadion und habe mich am Anfang gewundert, warum die Stimmung bei den Dortmundern so schlecht ist. Also war nichts los. Und dann kriegte ich irgendwann mit, okay, bestimmte Fans fehlen da. Und jetzt weiß man nicht, dachte ich, gibt es wieder irgendwas, warum die streiken oder so? Und dann kriegte ich irgendwann mit, Stau auf der Autobahn, die kam 1/4 Stunde später. Aber dann kamen sie gewaltig. Ich stand dann unten am Zaun, und also ziemlich weit unten am Zaun, und dann kamen die alle und ich kam nicht mehr weg und ich mittendrin. Dass der Film nur so kurz ist, hat auch einen Grund, weil die mögen überhaupt nicht, wenn man da filmt. Und ich stand da vorne und um mich herum wirklich so. Also man sieht vom Fußballspiel nichts. Eine Riesenstimmung, aber da habe ich gemerkt, ist nicht meins. Und dann habe ich in der Halbzeit, bin ich dann nach oben gegangen, um ein bisschen was von dem Spiel zu sehen und habe gemerkt, meins ist das nicht. Und anhand dieser Geschichte damals, ist mir wieder eingefallen, habe ich eben eins gelernt. Was auch für den Glauben gilt und für die Gemeinde. Ich und die Jungs dort, ein paar Mädels sind auch dabei, wir haben einen Gegenstand, den wir lieben. Und das ist Borussia Dortmund. Darin sind wir uns eins. Darüber brauchen wir überhaupt nicht zu reden. Das ist das, was uns fasziniert. Das ist das, was uns begeistert. Aber der Ausdruck für diesen Gegenstand der Begeisterung und der Liebe, der ist ganz unterschiedlich. Meins ist das nicht. Also ich könnte so nicht immer zum Fußball gehen. Warum? Weil das alles Deppen sind oder ich langweilig bin? Nein, weil ich einfach anders bin und sie sind anders. Wir lieben Borussia Dortmund. Aber sie machen das auf eine andere Weise, als ich das mache. Und die Kunst dabei ist dann, ich habe es versucht, so 30 Sekunden, die mal alle zu beruhigen und zu sagen, Jungs, geht nicht. Und wer von beiden hat jetzt recht? Ich? Der aus dem Alter dann auch so ein bisschen raus ist, der dann sagt, nee, ich gehe mal lieber ein bisschen höher und gucke mir das von oben dann an, dann sehe ich auch was. Habe ich recht? Oder haben die recht, die für ihre Begeisterung und ihre Liebe Hunderte und Tausende Euro im Jahr ausgeben? Wer hat denn hier recht? Keiner. Keiner. Es gibt Dinge, die euch dann eher gefallen und vielleicht würdet ihr dann sagen, gut, dass er so ist und nicht so wie die. Ja, weil ihr oder wir da an diesem Punkt ähnlich sind. Also das ist etwas, was man auch für sich selber dann sich immer wieder auch sagen muss. Es gibt den Gegenstand des Glaubens und es gibt den Ausdruck des Glaubens. Und was wir sehr oft erleben, ist ja, dass wir bei dem Ausdruck des Glaubens aneinander geraten. Weil dann sagt jemand, also das Geflacker da vorne, Ja. Es gibt Leute, die finden das höchstwahrscheinlich gut. Weiß ich nicht. Aber wer hat denn jetzt recht? Keiner. Wer ist denn jetzt richtig? Niemand. Weil wir alle miteinander in Bezug auf den Ausdruck unseres Glaubens hoffentlich unterschiedlich sind. Weil nur dadurch spiegelt sich der Gegenstand unseres Glaubens in seiner ganzen Fülle wider. Und darauf können wir uns ja alle einigen, wenn wir dann sagen, wer hat denn den Herrn Jesus lieb? Und wenn wir dann fragen, wer hat ihn besonders lieb, wenn wir aus Feiern und Loben singen? Dann melden sich welche. Und wenn wir dann sagen, wer hat ihn besonders lieb, wenn wir aus der alten Glaubensstimme singen? Oder was weiß ich. Und das ist der Punkt, um den es geht und den der Apostel Paulus nicht nur begriffen, sondern tief verinnerlicht hat. Er hat gewusst, es gibt im Leben immer Gegenstand des Glaubens oder Gegenstand dessen, was wir lieben. Und wir kommen zusammen und sind eins, wenn wir uns auf diesen einen Gegenstand des Glaubens dann einigen können. Und das ist in der Gemeinde Jesu, Jesus Christus. Das ist unser Herr, den lieben wir, dem folgen wir nach. Wie wir diesen Glauben aber ausdrücken, das hat nichts mehr damit zu tun, wer jetzt der Richtige ist, sondern das hat viel mit Geschichte, viel mit Tradition, viel mit Genen, viel mit Prägung zu tun. Und hier sagt der Apostel Paulus den Korinthern, bitte, 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 fangt nicht an, euch darüber am Ende auseinanderzusetzen, indem ihr dann eure Standpunkte einnehmt in Bezug auf den Ausdruck eures Glaubens und euch die um die Ohren haut. Weil was dann passiert, ist das, was niemals passieren darf. Am Donnerstag hatten wir auch nochmal das kurz zum Thema und ich hatte auch ein paar Gespräche dieser Woche, wo es dann darum ging, darf ich keinen Standpunkt haben? Natürlich, also Menschen ohne Standpunkt sind ja furchtbar. Nur wenn mein Standpunkt zur Mitte meines Glaubens wird, dann wird es problematisch. Und beim letzten Mal ging es ja darum, Christ sein ist etwas, was auf dem Weg passiert in der Nachfolge und nicht dort, wo ich einen Standpunkt einnehme. Auf diesem Weg in der Nachfolge finde ich auch Standpunkte und sage, ja, das mit dem Geflacker, ich habe gesehen, dir gefällt es auch nicht und mir auch nicht, mache ich die Lampen aus. Ja, das kann man dann so machen und dann kann man einen Standpunkt beziehen. Aber wenn wir dann nach dem Gottesdienst sagen, wenn das noch einmal passiert, so ein Tanzvergnügen hier, was hier angedeutet wird, dann würden wir merken, jetzt sind wir genau an dem Punkt, an dem wir nicht hinkommen dürfen. Denn wir reden über den Ausdruck unseres Glaubens. Und der Apostel Paulus sagt, was will ich? Ich will Menschen nicht für mich gewinnen, weil dann müsste ich sagen, alle, die Geflacker gut finden, mir nach. Und dann würde ich nochmal überzeugend darüber reden, warum das Geflacker gut ist. Aber er sagt, ich will auch die Menschen nicht für mich gewinnen. Ich will die Menschen für Christus gewinnen. Und wie mache ich das? Indem ich hingehe. Du bist ein Hertha-Fan? Dann gehe ich hin und sage, ja, wir beiden sind Fußballfans. Ich mache mich auf den Weg zu dem anderen hin, um nicht Mauern hochzuziehen, sondern Brücken zu bauen. Und dann sagt der Apostel Paulus, und wenn mir ein Jude begegnet, dann begegne ich ihm als nicht als vorgespielter Jude. Da sind ja auch Streit zwischen Paulus und Petrus. Darum geht es nicht. Aber als einer, der sagt, ja, ich verstehe das. Ich habe auch ein jüdisches Herz in mir. Ich verstehe das. Und wenn dann der kommt, der aus einer anderen Kultur kommt, dann hat Paulus diese Weite, und das ist ja nichts vorgespielt, sondern er hat sich damit beschäftigt und sagt, ich verstehe das, dass Beschneidung für dich ein Unding ist. Das verstehe ich. Und dann kommt man miteinander ins Gespräch, nicht über den Ausdruck des Glaubens, sondern über den Gegenstand und über den Inhalt des Glaubens. Und das ist Jesus Christus und nichts anderes. Wo wir das nicht hinbekommen, wo wir das nicht mehr gelebt bekommen, werden wir als Gemeinschaft Schwierigkeiten bekommen. Aber wo uns diese Freiheit und diese Offenheit gelingt, da werden wir erleben, dass Menschen danach fragen, weil das ja nicht nur ein frommes Thema, sondern ein Lebensthema ist, wie gelingt eigentlich das Miteinander von Unterschieden, dann werden Menschen kommen und vielleicht nachfragen und sagen, sag mal, wie kriegt ihr das hin? Da ist so ein Hertha-Fan und ein Dortmund-Fan und die feiern miteinander Gottesdienst. Da ist jemand, der mag das Geflacker und einer mag es nicht und die feiern miteinander so schöne Feste. Wie gelingt denn das? Ja, es gelingt dadurch, dass wir im Punkto unserer Mitte uns eins sind. Und diese Mitte ist so groß und so weit, dass bei uns keiner auf die Idee kommt, dass er in seinem Ausdruck dieses Glaubens den ganzen Gott auch erfasst hätte. Weil seien wir doch mal ehrlich, da können wir noch so klug und noch so weise und noch so fromm sein. Wer würde denn von sich behaupten, ich habe die ganze Fülle der Gottheit in mir? Ich würde das behaupten. Weil ist ja auch biblisch, dass in uns die ganze Fülle der Gottheit wohnt. Aber wisst ihr, woran man rauskriegt, ob das stimmt? Und jetzt guckt man wieder auf die Worte und auf die Taten. Wenn die Fülle des Evangeliums in einem Menschenraum greift, bekommt er einen weiten Horizont und kann sagen, auch du als Hertha-Fan bist herzlich willkommen und geliebt. Und du, der du das Flackern nicht magst, schön, dass du da bist. Und das ist die Fülle und das ist die Weite von Gottes Beziehung. Ich merke bei mir, ein bisschen brauche ich auch noch, muss dran arbeiten, aber wir sind ja auf dem Weg. Wir leben ja nicht unsere Standpunkte. Und das tun wir miteinander. Ist das nicht schön? Amen.